Der Psalm heute, Psalm 22, ist berühmt, gerade wegen seines ersten Verses oder des zweiten, je nachdem, wie man zählt. Er ist deswegen berühmt, weil er halt ganz viel auf Jesus eingeht, beziehungsweise auf Jesus vorausdeutet. Und er ist mal ganz speziell, weil er gewissermaßen ein zwiegespaltener Psalm ist. Es gibt viele Klagepsalmen, die ganz am Ende mal ein bisschen Lobpreis haben. Aber irgendwie hat dieser Klagepsalm einen Riesenlobpreis am Ende. Und darum haben manche Leute gedacht, dass hier zwei Psalmen zusammenkommen. Das mal kurz am Rande. Ich versuche, möglichst weit zu kommen bei diesem Psalm. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Also Psalm 22, ein Psalm Davids, vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Also eine gewisse Melodie, die halt hier drauf gespielt werden soll. Und das Interessante ist eben dabei, die Hirschkuh, die früh gejagt wird, was bedeutet das? David sieht sich halt bedroht. Sehr bedroht. Also, ob er sich selber bedroht sieht oder halt das jetzt prophetisch ist, das kann man noch streiten. Aber ansonsten, David sagt das eben jetzt so von sich. Beziehungsweise gibt das als Art, wie man es machen soll. So. Jetzt kommt der berühmteste Vers. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Vers ist übrigens der einzige Vers in der Bibel, der in drei Sprachen vorkommt. Nämlich hier auf Hebräisch. Eli, Eli, Lama, Asaftani. Dann kommt er auf Griechisch vor, nämlich, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Matthäus-Evangelium gehen, da wird das dann nämlich übersetzt. Natürlich haben wir es im Deutschen, aber es ist genau das. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die dritte Sprache ist Aramäisch. Ihr könntet jetzt sagen, wenn ihr eine Lutherbibel habt, ja Moment mal, da steht doch auch Eli, Eli, Lama, Asabthani. Das ist doch ganz genau Hebräisch. Also vor allem, wenn man weiß, dass das B bei Asaptani doch eigentlich ein Verb wäre. Nach der Variante, wie wir es mittlerweile wissen. Ja, jetzt gucken wir aber ins Griechische hinein oder in eine andere Übersetzung der Bibel. Und da ist plötzlich, dass Jesus sagt, Eloi, Eloi, Lama. Dann ist dann das Wort ein bisschen unterschiedlich. Manche sagen Sabachthani, weil es so im Griechischen wiedergegeben wurde. Manche sagen Shabachthani. Und dieses Shabachthani, das ist nämlich die aramäische Variante von verlassen. Daran kann man sehen, dass Jesus zwar eben in Juda viel unterwegs war, aber eben aus dem Norden kam, da hat man aramäisch gesprochen. In Jerusalem hat man hebräisch gesprochen. Das ist auch einer der Gründe, warum man ihn nicht dort verstanden hat. Es gibt etliche Bibeln, die dann sagen, ja, oder also Bibelkommentare, die dann sagen, ja, nee, wenn Hebräisch da im Neuen Testament steht, dann ist das Aramäisch gemeint. Die haben wahrscheinlich nicht die Hintergrundinformation, dass man tatsächlich das so geteilt gesprochen hat. Die Leute im Norden konnten natürlich Hebräisch und Aramäisch, die Leute im Süden konnten mitunter nur Hebräisch. Und wenn jetzt halt der Mann, der am Kreuz hängt, aus dem Norden kommt, Nazareth, und ruft dann dort, sein Herzensschrei, ruft er es natürlich in seiner Muttersprache, in der Sprache, wie er es dort gelernt hat. Und die Leute um ihn herum verstehen ihn nicht und sagen dann, halt, Moment, er ruft ja nach Elia. Das ist der Grund. Und was heißt das jetzt hier? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Stelle, an der Jesus nicht von Gott als Vater redet. An allen möglichen anderen Stellen, mein Vater im Himmel, mein Vater, mein Vater, mein Vater, beziehungsweise er sagt sogar Abba. Abba ist das hebräische Wort oder aramäische auch für Papa. Und hier sagt er nur, mein Gott. Da ist immer noch eine gewisse Beziehung da. Aber es ist keine so enge Beziehung, wie es David halt haben konnte, wenn er vom Herrn spricht, also wenn Gottes Name drin ist. Oder wenn Jesus halt sogar mit Papa ankommen konnte. Das muss Jesus hier rufen. Warum? Das sehen wir halt ganz genau, wenn wir an der Stelle sind, dass Gott tatsächlich seinen Sohn verlassen hat. Der Vater hat den Sohn verlassen. Warum? Weil alle Sünde der Welt auf ihm lag und der Vater kann nicht sagen, ich möchte mit Sünde Gemeinschaft haben. Und das war der Moment, an dem das Gericht am härtesten auf dem Sohn war. Am Kreuz zu hängen, fast zu ersticken, schmerzend, das war alles nicht schlimm. Im Verhältnis dazu, dass Jesus von Gott verlassen war. Das ist das Krasse dabei. Und dann sagt er, ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. An dem Punkt war Gott eben so weit von Jesus entfernt wie sonst nie zuvor. Und dann zu sagen, okay, jetzt auf einmal ist der, der die engste Gemeinschaft hatte mit Gott, von ihm komplett getrennt. Darum, ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Er weiß ja eigentlich, dass Gott ihn wieder rausholen wird. Aber trotzdem muss er das eben rufen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Dieses Wort Lama ist übrigens eins von zwei Worten für warum im Hebräischen. Es gibt ein Wort, das heißt... Na toll, jetzt habe ich es gerade nicht mehr drauf. Super, toll. Also es gibt eine Variante, die ist tatsächlich eher ein Warum. Kannst du mir den Grund sagen? Und dieses hier, das Lama... Das heißt, wie kannst du es wagen? Also das ist ein Vorwurf. Jesus wirft es hier Gott vor, also natürlich David, aber prophetisch für Jesus, weil ja Jesus sagen musste, ich habe doch eigentlich nichts getan, was es verdient hätte, dass ich verlassen worden wäre. Jeder von uns muss das eigentlich sagen. Gott hat eigentlich allen Grund, mich zu verlassen, wenn man Jesus abzieht. Aber Jesus hatte nie den Grund. Außer natürlich, dass Gott hier sich von seinem Sohn getrennt hat, gewissermaßen, weil alle Sünde auf dem Sohn liegt. Mitten in der tiefsten Dunkelheit. Und darum hat Jesus auch keine Hilfe an diesem Punkt, dass Jesus tatsächlich an dem Ort jetzt nicht mehr sagen könnte, hol mich runter vom Kreuz. Zumindest meine ich das. Das steht da jetzt nicht direkt, aber nachdem man ihn so verspottet hat, an dem Punkt ging es tatsächlich nicht. Dann sagt David weiter, oder Jesus eben, mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Und an dem Punkt könnte man natürlich sagen, Moment mal, Jesus hing doch nur tagsüber am Kreuz. Ja, aber 3 Stunden lang war es Nacht. Viele sagen, die Dunkelheit war auch, damit man das Gericht über den Sohn nicht ganz sehen musste, wie er so entstellt war durch die Sünde und alles. Aber es ist auch möglich, dass Gott tatsächlich gesagt hat, er ist eben tags und nachts. Dass er sich gesagt hat, ich nehme diesen Vers wörtlich. Und Jesus sagt, ich finde keine Ruhe. Das ist das, was Gott über sein Volk als Fluch gewissermaßen ausgesprochen hat, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Das wird im Hebräerbrief hinterher ganz stark aufgenommen, dass dann unter Jesus doch in die Ruhe hineingekommen wird, aber hier halt doch nicht. Und davon klagt David. Und dann sagt er, du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Israel singt im Tempel und dort thront Gott. Also erstmal noch, du bist heilig, du bist der andere, du bist anders als die Welt und jetzt aber dieses zweite, du thronst. Man kann auch übersetzen, du sitzt, du bleibst oder vielleicht sogar du wohnst über oder auch in den Lobgesängen Israels. Als guter Lutheraner sagt man natürlich, der Herr ist zu finden in Wort und Sakrament. Was heißt das? Wort und Sakrament, also in der Bibel, wenn die Bibel ordentlich ausgelegt wird. Und beim Sakrament, also bei Taufe und Abendmahl, da ist Gott zu finden. Das stimmt ja auch. Das Interessante ist aber eben hier auch, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Das heißt also, in meinem Lob ist Gott auch vorhanden. Man kann wunderbar erstmal dahin kommen, dass man sagt, ja, das liegt ja natürlich dann daran, wenn man eben schriftgemäß singt. Dann passt auch schon mal wieder. Was aber eben auch noch mit dazu hineingehört ist, Gott zu loben bedeutet ja, ich erzähle davon, wer Gott ist. Und das hatten wir bei Hiob wieder mal. Ich mag dieses Beispiel sehr, seit wir da waren. Elihu beschreibt eben dieses Gewitter, das kommt, und man dann spricht Gott genau aus diesem Gewitter. Und das eine ist eben dabei, dass man tatsächlich sagen kann, Gott tritt auf in der Art und Weise, wie wir von ihm reden. Also wenn ich Hilfe brauche in einer Hungersnot, also irgendwie in einer Versorgungsnot, aber ich fange nicht an, mir und anderen davon zu erzählen, dass Gott ja auch mein Versorger ist, dann kann ich nicht erwarten, dass er mir auch so hilft, dass er für mich so auf den Plan tritt. Wenn ich aber Gott lobe als den er sich ja selber beschreibt, eben mein Versorger, mein Arzt, mein Heerbanner und noch vieles mehr. Ganz wichtig noch dabei der Friede. Ja, Gerechtigkeit, Hirte, ja, die sind alle wichtig. Und auch die anderen Sachen eben, Herr Zebaoth, also dass er für mich streitet und alles. Wenn ich ihn nicht lobe, also mir nicht selber erzähle und anderen Leuten, dann kann Gott nicht so für mich auf den Plan treten, wie ich es eigentlich gerne hätte. Aber er thront über den Lobgesängen Israels. Also Israel, das Volk Gottes, auch wir haben heute diese Möglichkeit, Gott zu loben. Und dort, wo wir ihn loben, da ist er auch zu finden. Und das ist ganz interessant. Es gibt Gemeinden, die davon erzählen, dass sie halt angefangen haben, für Kranke zu beten, dass sie geheilt werden. Da haben dann auch bestimmte Zeiten gehabt im Gottesdienst. Irgendwann hat es angefangen, dass sie beim Lobpreis waren und Gott während des Lobpreises angefangen hat, die Leute zu heilen. Warum? Weil er dann da ist. Weil er da ist, wenn sein Volk ihn lobt. Und dann tritt er als der auf, von dem man singt. Und das ist eine sehr wichtige Sache, dass man gucken muss, was singe ich eigentlich für Gott? Das Fass will ich jetzt aber nicht weiter aufmachen, das dürft ihr aber selber mal überlegen. Und jetzt auch noch interessant, Gott thront in den Lobgesängen, wenn ich kein Lobgesang anstimme. Also Lob und Dankgesang, denn Dank hängt ja auch mit Lob zusammen, ne? Wisst ihr ja nochmal. Lob, Gott loben, wer er ist. Danken, Gott zu danken für das, was er tut. Und da Gott ist, was er tut und tut, was er ist, gehört beides miteinander zusammen. So, wenn ich jetzt lobe und Gott da drin ist, wer ist denn in dem, wenn ich mich beschwere? Da, wo ich Gott nicht Lob singe. Da, wo ich sage, du bist nicht für mich da. Da ist jemand ganz anderes da. Auch darüber dürft ihr noch ein bisschen nachdenken. Jetzt geht's weiter. Unsere Väter hofften auf dich. Da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Also, das ist wieder dieses, sie vertrauten auf dich. Sie haben sich auf dich verlassen. Und weil sie das gemacht haben, hast du ihn herausgeholt. Da erinnert sich selber David und auch Jesus gewissermaßen dann daran, was doch eigentlich passiert ist. Also, der komplett von Gott Verlassene erinnert sich jetzt schon wieder daran, ja Moment mal, unsere Väter, die haben doch, wenn sie auf dich gehofft haben, die Hilfe erfahren. In einer gewissen Weise eben, warum nenne ich nicht? Aber trotzdem, erstmal auch dieses Erinnern, das Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Nochmal, meine Predigt von 2 Monate her ungefähr, das Zeugnis Jesu, oder wie hatte ich es gesagt, Zeugnis, Wiederholung, Reaktion, yeah! Weil das, was Gott getan hat, das darf auch mir gelten. Da sagt er nämlich, das will ich auch für dich tun. Von daher, ja, eigentlich erinnert sich David und Jesus ja auch daran, was ist denn eigentlich früher passiert? Und dann aber eben, warum stecke ich in der Situation? Das ist diese Spannungssituation zwischen dem, ich habe doch Gottes Wort für mich, dass er mir helfen will, und dem, warum ist meine Hilfe denn noch nicht da? Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das sagt Paulus im Römerbrief. Das nimmt doch unter anderem hier raus, unter anderem auch Psalm 25, keiner wird zu Schanden, welcher auf dich harrt oder hofft. Wer sich an Gott festklammert, der wird errettet, der muss sich am Ende nicht dafür schämen. Und das ist eben auch, wer zu Gott schreit, dem wird geholfen. Schreien muss nicht laut sein, schreien kann der Herzensschrei sein, aber eben zu Gott schreien und dann hat man doch eigentlich diese Zusage. Und dann eben mittendrin. Jetzt kommt Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Das ist nämlich gewissermaßen, Gott ist nicht nur Mensch geworden, er ist auch ein Wurm geworden. Und dieses Wort für Wurm ist ein ganz interessantes Wort. Es ist die sogenannte Kermisschildlaus. Aus dieser Laus, sozusagen, nein, aus diesem Wurm, aus dieser Made, eines Tieres, wie es hier jetzt auf sonst heißt, habe ich vergessen, also die Kermisschild, aber ja. Die Larve der Kermisschildlaus, jetzt habe ich es, die ist hier erwähnt. Und wenn man diese zerstampft, dann kriegt man eine Farbe, nämlich Karmesin, oder Blutrot. Und die ist eine der Farben, die im Tempel gebraucht wird. Zum Beispiel im Vorhang zum Allerheiligsten. Bei der Stiftshütte gab es ja noch zwei Vorhänge mehr, nämlich in die Stiftshütte hinein und auch in den Vorhof hinein. In beiden war auch diese Farbe mit drin, die eben vom Blut Jesu spricht. Das Blut Jesu. Und Jesus sagt hier, ich bin so ein Wurm. Noch was Interessantes bei diesem Wurm. Die Kermisschildlaus setzt sich an einen Baum ran und wird dann auch dort nochmal rot, wenn sie sich verpuppt. Und drei Tage später explodiert das Ganze und sie ist weg, aber es bleibt ein weißer Fleck zurück. Ein schneeweißer Fleck. Und das ist etwas, was Jesaja aufnimmt in Kapitel 1. Wenn auch eure Sünden blutrot sind, sollen sie doch weiß werden wie Wolle. Wenn sie doch scharlachrot sind, beziehungsweise karmesinrot, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Das kommt mit da rein. Das Gott hat die Biologie im Orient tatsächlich auch mit im Blick. Also nicht mit dort natürlich, aber auch. Jesus sagt, ich bin so ein Wurm geworden, er sagt es durch David, und kein Mensch. Warum? Ein Wurm ist nochmal wehrloser als ein Mensch. Richtig wehrlos am Kreuz, durchbohrt, das Blut fließt ihm runter, auch das ist dann nochmal damit dabei. Also karmesinrot, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Und das ist jetzt auch nochmal ganz interessant. Der Spott, den die Leute dann gleich bringen. Das ist ja etwas, eigentlich wäre es ja schön, wenn man sich für Gott einsetzt, dass dann halt der Spott aussetzt. Aber nee, gerade dann, vor allem wenn es nicht so aussieht, als würde Gott helfen, dann kommt der Spott. Und dann heißt es eben, alle, die mich sehen, verspotten mich. Sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klagte es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Und jetzt gucken wir uns mal eine Bibelstelle an, nämlich in Matthäus Kapitel 27. Blick. Da kommen jetzt nämlich diese Worte. Das Interessante ist, im Englischen wären diese Worte jetzt sogar ganz genau gleich. Und jetzt, wo war jetzt? Jetzt muss ich gerade gucken. Augenblick. Da heißt es dann in Vers. Ach, ich gehe ein paar Verse vor. Vers 42, da sagen sie, den anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels? So steige herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Und dann, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Luther ist nicht so schön. Es gibt andere Übersetzungen, gerade im Englischen, die das wortwörtlich haben. Also, die haben den Vers im Hebräischen, vom Hebräischen genau gleich übersetzt wie den in Matthäus. Warum? Weil das tatsächlich genau das Gleiche ist. Tatsächlich kann man dann auch sagen, eben nicht, also nämlich nicht hier wie bei Luther übersetzt, er klage es dem Herrn, sondern er hat doch auf Gott vertraut. Der erlöse ihn nun. Der helfe ihm nun. Finde ich mal ganz interessant, weil plötzlich, also nicht nur Jesus zitiert diesen Psalm, sondern eben auch die Obersten des Volkes. Diejenigen, die spotten. Das finde ich richtig genial. So, du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Die ersten paar Sachen kann man natürlich selber noch auf jeden Menschen irgendwie doch mit rannehmen. Auch wenn es nicht unbedingt jeder so erlebt hat wie Jesus, weil also der Mutterleibe gezogen ist, klingt ein bisschen komisch, aber eben Jesus wurde geboren. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Jesus war sogar so geborgen, dass Gott ihn verschont hat und die anderen Jungs in Bethlehem, die ungefähr so alt waren wie Jesus, mussten weg. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Geworfen bedeutet in diesem Fall, ich muss mich komplett auf dich verlassen. Und das ist ja eine der Sachen, die Jesus komplett gelernt hat. Jesus hat gesagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und darum ist er dann da und sagt, ich bin geworfen von Mutterleib, auf dich von Mutterleib an und dann, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Der Schoß kann bedeuten, die Geburt kann auch bedeuten, schon im Mutterleib. Was bedeutet das? Mein Gott, dass Jesus schon damals sagen konnte, er ist mein Gott. Was kein Mensch eigentlich so sehr von sich sagen kann, weil eben doch auf irgendeine Art und Weise wir doch von Gott getrennt waren durch die Sünde. Aber Jesus konnte von Anfang an sagen, mein Gott. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn hier ist kein Helfer. Das ist schon krass. Jesus muss sagen, hier ist kein Helfer, obwohl er doch eigentlich selber der Helfer ist. Er, der anderen eben geholfen hat, kann sich jetzt selber nicht helfen. Der muss sagen, hier ist kein Helfer. Und dieses Wort für Helfer, das ist das Wort Oser, also kommt von Ezer oder Azar, göttliche Hilfe. Das ist ein sogenannter theonomer Begriff, der kommt nur im Verhältnis mit Jesus zusammen, also mit Gott zusammen. Und David oder Jesus eben, sagt hier, es ist hier kein Helfer. Und das Interessante ist eben, Jesus spricht selber vom Heiligen Geist als dem Helfer. David sagt prophetisch, also in dem, wo er den Heiligen Geist hat, von Jesus, der von sich selber sagen kann, hier ist kein Helfer. Jesus hatte am Kreuz, zumindest als er eben von Gott verlassen war, nicht den Heiligen Geist. Er war komplett verlassen. Da stand Gott der Sohn als Mensch komplett auf sich alleine. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist das Einzige, bei dem der Heilige Geist nicht bei Jesus war. Da ist der Sohn ganz allein durchgegangen. Bei den anderen Dingen ist der Heilige Geist für uns wieder da und hilft uns. Und hilft uns sogar durch so eine scheinbare Gottesverlassenheit hindurch. Aber Jesus hatte es nicht. Jetzt wird weiter beschrieben, was ihm passiert. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Lauter Tiere hier. Das Wort für mächtig ist übrigens das Wort Barschan. Das ist in manchen Übersetzungen nochmal anders. Bashan ist nämlich eine Gegend in Israel, und zwar im Ostjordanland, also östliches Jordans, das Gebiet, das dem Stamm Ruben gehört hat. Und Ruben hatte ganz viele Rinder. Deswegen wollten sie dort bleiben. Bedeutet für Jesus, ich bin umringt von denen, die aus meinem Volk sind. Ist ein bisschen abstrus formuliert, aber es ergibt hoffentlich für euch Sinn, wenn ihr ein bisschen mehr darüber nachdenkt. Also die Stiere aus Bashan, also die reinen Tiere, die auch ganz oft fürs Opfer genutzt wurden, die sind um ihn herum. Natürlich war Bashan zu dem Zeitpunkt doch gar nicht Teil von Israel. Und darum spricht es eben sinngemäß von den Israeliten, die um ihn herum sind, die ihn umgeben. Und was passiert? Ihren Rachen sperren sie mich gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Also wieder wie dieser Spott, der gegen Jesus ausgeht. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Jesus fühlt sich flüssig, vielleicht sogar überflüssig. Ausgeschüttet wie Wasser, das ist ein Bild auch. Es gab als Trankopfer, das hat man einfach ausgeschüttet vor Gott. Das ist ähnlich wie das Brandopfer, bei dem man das Tier komplett verbrannt hat. Und zu sagen, ich gebe mich ganz Gott hin. Natürlich, in dem Fall hier auch ein bisschen mit dem, ja, ich bin komplett ausgeschüttet, ich habe nichts mehr. Aber ansonsten eben auch, ich bin komplett für Gott dahingegeben. Meine Knochen haben sich voneinander gelöst, dass Jesus eben da auch gewissermaßen merkt, ich halte nicht mehr zusammen. Und darum auch, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Ihr kennt den Vers aus Hebräer, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und dieses Festwerden ist dann zum Beispiel durch das Wort Gottes und alles Mögliche. Aber hier ist das Wort nicht da. Beziehungsweise es ist zerschmolzenes Wachs. Es ist noch irgendwie da, aber es ist nicht zu greifen. Jesus hat selber ein komplett verzagtes Herz, mitten in dieser Gottverlassenheit. Und das Schöne dabei ist, wir haben ja manchmal auch dieses Gefühl, und an dem Punkt gilt dann eben, was dann in Hebräer 4 ist, dass Jesus, unser hoher Priester, mitleiden kann in allem. Weil er versucht worden ist, wie wir in allem, aber ohne Sünde. Und wenn uns unser Herz mal so geschmolzen ist wie Wachs, weil wir halt vor all den Dingen, die um uns herum sind, kapitulieren wollen, dann ist Jesu Herz für uns da, dass Jesus unser Herz wieder festmachen kann. Vers 16 sind wir jetzt. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Also, eine Scherbe, eine Tonscherbe, ein Krug, der kaputt gegangen ist, und Tonkrüge hat man nicht mehr heil machen können. Die sind dann rausgeworfen worden vor die Stadt, wovon Jesus hier irgendwie gewissermaßen auch spricht. Ich bin nur noch vertrocknet wie eine Scherbe, ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Derjenige, der Tote auferweckt hat, den Sturm gestillt hat, der sagt auf einmal, meine Kräfte sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Die müssen raus. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Der so mächtige Worte gesprochen hat, eben auch, dass der Sturm aufhören musste. Der Lazarus aus den Toten rausgeholt hat. Zunge klebt mir am Gaumen. Und natürlich an dem Punkt auch, dass er ja so gedürstet hat. Jesus hatte Durst, natürlich in der Hitze, draußen am Kreuz, und dann, du legst mich in des Todes Staub. Der Staub ist das, was Gott gesagt hat zu Adam, von Staub bist du genommen, zu Staub sollst du wieder werden. das komplett Leblose, wo nichts drin ist. In Erde ist gewissermaßen durch das Wasser noch ein bisschen Leben drin, aber in Staub nichts mehr. Denn Hunde haben mich umgeben, des bösen Rotte hat mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Hunde sind jetzt unreine Tiere. Also wir hatten die Stiere als die reinen Tiere, das war Israel. Jetzt haben wir die Hunde als die unreinen Tiere. Wer war noch um Jesus herum? Die Römer. Also ob das jetzt italienische Römer waren oder halt einfach römische Soldaten von irgendwo anders her. Keine Ahnung, denn Rom hat mitunter die Leute nach Israel gesandt, die sich am blödesten benommen haben. Das war Strafversetzung. Das heißt, die konnten von überall aus ein Imperium kommen und mussten dann mitkriegen, und dann mussten sie halt mitkriegen, ja, wir sind jetzt hier unter diesem total rebellischen Volk, haben es dann aber auch an ihnen, an dem Volk ausgelassen und jetzt konnten sie es hier am König der Juden sogar auslassen. Also, Hunde haben mich umgeben, das böse Rotte hat mich umringt und jetzt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Da ist etwas Interessantes dabei, nämlich dieses Durchgraben. Oder durchbohrt. Wenn man mit diesem Vers ankommt bei Juden, sind die natürlich nicht so drauf aus, dass sie sagen, ja natürlich, das muss hier Jesus sein, sondern die argumentieren dagegen und sagen dann, ja Moment mal, dieses Wort hier heißt doch ein Löwe. Und bringen dann alles mögliche an, guckt doch mal hier, all diese Verse haben auch immer, wo genau diese Form ist, dass es ein Löwe sein muss. Da muss man aber sagen, ja, aber wo immer dort dieser Löwe vorkommt, ist noch ein anderes Verb dabei. Hier ist kein Verb dabei. Und manche sagen dann auch, ja, und das sind ja erst die Stiere, dann die Hunde und jetzt, die Löwen waren ja vorher auch schon einmal, jetzt kommt hier wieder der Löwe. Nee, auch bei den Löwen vorher kommt ein Verb dazu. Hier ist kein Verb. Dieses Wort Kari, das heißt nicht wie Löwen oder wie ein Löwe, sondern es kommt von einem anderen Wort, nämlich von Drim, vom Wort Kara, ist eine Nebenform davon, und die heißt durchbohren. Also das ist jetzt, falls ihr mal diskutieren wollt mit Juden, die darüber gehen. Genau. Aber ansonsten, wenn wir das uns mal angucken, durchgraben, durchbohrt, meine Hände und Füße durchbohrt, David beschreibt hier etwas, das es zu seiner Zeit noch gar nicht gab. Die Perser haben nämlich erst zur Zeit von, war es Esther? Ich glaube, es war ein bisschen früher, haben sie das Pfählen erfunden. Also, dass man die Leute an den Pfahl gepackt hat, an einen Holzpfahl und oben hoch von der Erde, weil ihnen die Erde nämlich heilig war. Und das haben die Römer mitbekommen und haben das perfektioniert zum Kreuz. Was ist beim Kreuz? Das sind die Hände und Füße durchbohrt. Durch den Nagel. Ich kann alle meine Knochen zählen. Was heißt das? Das heißt nicht, dass Jesus unterernährt war, aber so wie er am Kreuz gehangen hat, konnte er alle Knochen gewissermaßen offen sehen. Also alle irgendwie, die halt möglich waren zu sehen. Dadurch, dass er so gehangen hat. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab, obwohl er weiter oben hing. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Also das ist jetzt hoffentlich euch wieder ganz bekannt. Besonders schön von in der Johannespassion vertont, dieses lasset uns das nicht zerteilen. Warum haben sie darum gewürfelt? Weil Jesus ein Gewand hatte, das komplett aus einem Stück war. So wie es sich für den hohen Priester gehört hat. Und da haben sie gesagt, nee, das zerteilen wir nicht. Wenn das jetzt verschiedene Nähte gewesen wären, hätten wir das gemacht, aber so würfeln wir jetzt darum. Etwas, das, also sie zerteilen die Kleider unter sich. Das heißt, es gab Gebetsschal, den Jesus hatte, gab noch andere Sachen, Schuhe, aber das Gewand, das Hauptgewand, darüber haben sie gewürfelt. Oder halt das gut, oder gelost eben. Aber würfeln und losen ist gewissermaßen das gleiche, nämlich Schicksal entscheidet. Also aus menschlicher Sicht sozusagen, aus heidnischer Sicht. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Das ist, ne, also ruft am Anfang, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt ruft er, sei doch nicht ferne. Eile mir zu helfen. Das darf ich auch sagen. Natürlich, weil ich in Jesus bin. Wenn Jesus, der von Gott komplett verlassen war, das beten durfte, weil er alle Sünde der Welt auf sich hatte, dann darf ich das auch, weil meine Sünde nicht mehr auf mir liegt. Und tatsächlich dann auch, eile mir zu helfen. Komm schnell. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott lässt sich ja etwas Zeit. Ist ja auch, ne, also. Aber wir dürfen tatsächlich Gott Druck machen. Eile mir zu helfen. Warum? Weil meine Situation so dermaßen daneben ist. Eile mir zu helfen. Ich darf Gott darum bitten. Das ist hier der biblische Beweis. Dass ich nicht sagen muss, lass dir ruhig Zeit, sondern eile. Und dann darf ich aber auch wissen, selbst wenn es ein bisschen dauert, er eilt trotzdem. Und die Eile ist mitunter deswegen auch verringert, weil ich mich selber nicht unbedingt in Position bringe, manchmal weil der Teufel dagegen steht. Aber dann darf ich wieder sagen, ja, du eilst. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Also, das Schwert spricht davon, dass er ermordet wird, dass er getötet wird. Das Schwert ist Teil des Gerichts. Das Schwert ist der Punkt, der halt den Menschen tötet. Davon will Jesus gerettet werden. Er will gerettet werden von den Hunden, also von den Unreinen, aus dem Rachen der Löwen. Das könnte man jetzt auch sagen. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das Dämonische, was noch mit dabei ist, weil eben auch die Dämonenwelt sich über Jesus lustig gemacht hat, endlich derjenige, der ihn eigentlich Panik bereitet hat, hängt jetzt da am Kreuz und verreckt. Super. Und dann eben auch von den Hörnern der wilden Stiere, also Israel. Und dann sagt er, du hast mich erhört. Bäm. Jesus kann das jetzt auf einmal sagen. Du hast mich erhört. Und zwar nicht, du wirst mich erhören, sondern du hast mich erhört. Das ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Unterschied. Wird Gott mich erhören oder hat er mich erhört? Im Hebräischen ist das noch mal krasser. Ganz viel von Prophetie wird nämlich in der Vergangenheitsform, wie wir es formulieren würden, ist es noch mal ein bisschen, also in der abgeschlossenen Form formuliert. Warum? Weil es dem Menschen, der das ausgesprochen hat, schon so klar ist, Gottes Hilfe ist so fest, dass ich davon in der Vergangenheit reden kann. Haben wir zum Beispiel auch, durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch ein Rückblick, also eigentlich ein Vorausblick, aber Rückblick dadurch, dass halt die abgeschlossene Form genutzt wird. Und auch hier, du hast mich erhört. Du hast mich gehört. Ich muss nicht sagen, hör doch, sondern du hast mich gehört. Auch ein wunderbares, eine wunderbare Zusage, die man sich selbst geben kann, eben, Herr, eile mir zu helfen und dann zu sagen, du hast mich erhört. Halleluja. In Psalm 66 kommt es, wenn ich Sünde in meinem Herzen hätte, so hätte der Herr mich nicht gehört, aber der Herr hat mich erhört. Gelobt sei der Herr, der mein Gebet nicht verwirft, doch seine Güte von mir wendet. Das darf Jesus auch sagen. Warum? Weil er eben doch der Gerechte ist. Und jetzt kommt der zweite Teil des Psalmes, der jetzt plötzlich ein Lobgesang ist. Und mal gucken, ich werde es auf alle Fälle anfangen. Und dann gucke ich auf die Uhr. Aber vielleicht mache ich den Psalm doch ganz fertig. Also seid mir dann nicht zu böse, weil dann haben wir den Psalm nämlich ganz durch. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, die dich in der Gemeinde rühmen. Das ist ganz eindeutig jetzt hier. Jesus ist aus dem Volk Israel. Und das ist eine Variante, was Brüder eben bedeutet. diese gehören zum Volk Gottes. Jetzt ist das weiter gefasst auf die Gemeinde, denn wir sind ja eingepfropft in den Ölbaum Israels und darum sind wir auch Brüder und wir sind dadurch auch Jesu Brüder. Und jetzt könnte man tatsächlich sagen, Jesus hat seinen Brüdern kundgetan. Und es sind die Söhne von Maria und Josef, die Israeliten und auch wir. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Moment mal, hat er nicht gerade gesagt, mein Leben ist ausgegossen? Hat er nicht gesagt, ich will vom Schwert errettet werden? Also eigentlich ist er doch tot. Und das ist jetzt eben das, der zweite Teil des Psalms spricht schon von der Auferstehung. Dass Jesus jetzt sagen kann, ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Was hat Jesus gesagt zu Maria? Geh zu meinen Brüdern. Weil er auferstanden ist. Deswegen kann er den Namen kundtun und das tut er bis heute, wenn wir ihn nämlich rühmen. Rühmet den Herrn, der ihn fürchtet, ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob und vor ihm scheut euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er es. Dieser Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat den ganzen Psalm angefangen. Und für die Leute damals war eigentlich logisch, wenn jemand einen Psalm anfängt, dann geben wir ihn weiter. Aber sie haben es halt nicht verstanden, dass Jesus diesen Psalm angefangen hat. Und sonst hätten sie weiterlesen können, dann Moment mal, ja, genau das kommt. Wir vom Haus Israel, vom Haus Jakob, spricht von dem, was sie im Fleisch waren, nämlich weiterhin Betrüger gewissermaßen, aber auch Israel beherrscht von Gott. Wir sollen ihn loben. Und Gott hat ihn nicht verschmäht. Gott hat ihn, den Armen und Elenden, erhört. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will die Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Was hat denn Jesus für Gelübde? Ein Gelübde ist tatsächlich, dass er gesagt hat, er wird nicht mehr von der Frucht des Weinstocks essen, bis er es mit uns in seines Vaters Reich isst. Also das Abendmahl. Jesus ist selber nun ein Nazirer. Er hat sich komplett Gott dahingegeben. Und dieses Gelübde erfüllt er. Ganz Gott hingegeben ist und wir in ihm auch ganz Gott hingegeben sind. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Elend bedeutet, man hat kein Land, also nichts, wovon man sich eigentlich satt essen kann. Also nichts, was einen versorgt. Und jetzt sollen die Elenden, die sich plötzlich satt essen, die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Nicht nur Jesus selber lebt ewig, sondern auch wir. Und diejenigen, die eigentlich erstmal nichts hatten, die essen sich satt. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Auch genial. Alle, also gedenken bedeutet, wir erinnern uns daran, was er getan hat und handelt entsprechend. Bekehren bedeutet, wir kehren um von unseren bösen Wegen und gehen auf den Weg Gottes. Und wer tut das? Aller Weltenden. Also auch die entferntesten Winkel der Welt von Israel aus gesehen, und wenn ihr euch mal eine Weltkarte angeguckt habt, Israel ist gewissermaßen ganz in der Mitte. Alle Enden. Bis in die Amerikas, bis nach Kamtschatka, China, Japan, Australien, Neuseeland, Südafrika, Norwegen, alles. Alles bekehrt sich. Aus allen Völkern sind welche da. Vor ihm sollen anbeten alle Geschlechter der Heiden. Geschlechter bedeutet sogar Familien, Sippen. Denn des Herrn ist das Reich und es herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Also das Herrnreich, guckt euch mal einen ganz berühmten Chorus von Händel an, nämlich das Halleluja. Der wird was aus der Offenbarung vertont. Und da heißt es dann eben auch, jetzt ist das Reich geworden unseres Herrn und seines Messias. Das ist das hier. Des Herrn ist das Reich. Er herrscht unter den Heiden. Dadurch, dass Jesus lebt und regiert, herrscht er jetzt unter uns Heiden. Ihn werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden sich die Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfuhren und die ihr Leben nicht erhalten konnten. Alle, die gestorben sind und die noch sterben werden, werden Jesus anbeten. Philipperhymnus nennt man das. Philipper 2, Verse 5 bis 11. Und da heißt es dann zwischendrin auch, dass alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde sich beugen sollen in dem Namen Jesus. Was auch bedeutet, alles, was einen Namen hat, muss sich vor Jesus beugen. Weil Jesu Name über allen Namen ist, also jede Krankheit, jedes andere Problem muss sich beugen dem Namen Jesu. Und wir dürfen es im Namen Jesu austreiben. Aber eben auch alle, die gestorben sind. Diejenigen, bei denen wir vom Menschlichen her sagen, die kriegen wir nicht wieder. Steckt die Auferstehung aller Toten drin. Das ist das, was wir sonntags im Glaubensbekenntnis bekennen. Glaube an die Auferstehung der Toten. Warum? Weil es die Bibel sagt, damit wir Gott auch anbeten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkünden, Kind und Kindeskind. Moment mal, halt, Jesus hat doch nie geheiratet. Wie will der Kinder haben? Es gibt eine andere Weise von Nachkommen. Römer 5, und zwar ab Vers 12. Dürft ihr gerne später nachgucken. Ich gucke auf die Uhr, ich will es nämlich jetzt nicht nochmal aufschlagen. Paulus zieht eine Parallele von Adam und Jesus. Adam, also der erste Adam, der die Menschheit, die vom Fleisch kommt, gezeugt hat. Wir sind alle in Adam. Und im ersten Korintherbrief sagt Paulus eben, in Adam sterben alle. Jesus ist der letzte Adam. Ganz bewusst der letzte, der erste und der letzte, weil es gibt nicht nochmal einen. Und in Jesus, von alle, die an Jesus glauben, sind gewissermaßen auch Jesu Kinder, nämlich weil Jesus unser neuer Adam ist. Jesus ist auch unser Vater. Es gibt, ich finde das interessant, es gibt Leute dann halt, die in Gebeten sagen, ja, Jesus unser Vater und so weiter. Und man kann zum einen komplett theologisch korrekt dagegen halten, der Sohn ist nicht der Vater. Also vom Gott her, ne? Gott, der Sohn ist nicht Gott, der Vater. Und das ist trotzdem theologisch richtig, weil Jesus ja der neue Adam ist. Und wir dadurch die neue Menschheit sind. Und dadurch sind wir Jesu Nachkommen. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkünden, Kind und Kindeskind. Bis heute. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan. Gottes Gerechtigkeit bedeutet die vollkommene Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die uns Gott durch Jesus im Glauben schenkt. Dass ich nun komplett sündlos vor Gott stehe. Und als Gerechter habe ich das Recht, das gehört auch zu der Gerechtigkeit Gottes, dass mir meine Wünsche erfüllt werden, die Gott dann nämlich in mich hineinlegt. Das hatten wir ja auch letzte Woche letzte und vorletzte Woche mit den Gebeten des Königs. Das gehört zu Gottes Gerechtigkeit, dass meine Wünsche erfüllt werden, die in Einklang sind mit der Schrift, die in Einklang sind mit dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass er alles wiederherstellt, was durch die Sünde kaputt gegangen ist und sogar mit Aufschlag. Das hat er ja am Karfreitag gepredigt. Gottes Gerechtigkeit bedeutet eben wirklich alles das, was mir an Problemen durch den Baum der Erkenntnis gegeben ist, das wird gelöst durch den Baum des Kreuzes. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Du hast ein Problem, es liegt an Adam und die Lösung dafür ist in Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Da, wo wir das predigen, predigen wir seine Gerechtigkeit. Und zwar angefangen vom Wichtigsten, von dem, dass wir nicht in Ewigkeit verloren sind, bis hin in die Kleinigkeiten, dass Gott mich im Alltag versorgt mit allem, was ich brauche. Das ist auch seine Gerechtigkeit. So, wunderbar. Ich habe doch nicht viel zu lang geredet. Jesus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass wir dieses Leben haben dürfen. Danke, dass wir sehen dürfen, was du für uns getan hast und dass wir es anderen weitergeben dürfen, dass wir dein Lob weitergeben dürfen und dass du dann genau als der bei uns bist, der Gekreuzigte und Auferstandene, der unser Leben wieder in Ordnung bringt und besser, als es je zuvor war. Amen.